Ja. Ich habe heute mal eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Timotheusbrief. Ich habe feststellen müssen, dass diese Briefe, die Paulus schreibt, aber auch die anderen, Hebräerbrief beispielsweise und so, teilweise etwas schwierig zu verstehen sind. Das sind halt keine Geschichten wie im Alten Testament oder irgendwie Gleichnisse, die Jesus erzählt, sondern es sind halt doch Lehrtexte und die sind manchmal echt haarig und da ist es schwierig, an einigen Stellen wirklich das rauszukriegen, was für uns ist. Neben diesen wirklich tiefgehenden theologischen Aussagen in den Briefen steht oftmals was Nebensächliches drin. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen? Und das ist dann irgendwie, es ist halt ein Brief. Er ist vom Schreiber für einen Empfänger, mal für eine Gemeinde, mal für Einzelpersonen, wie beim Timotheusbrief. Und da sind halt auch persönliche Sachen drin. Da stehen dann so Sachen drin wie bitte, wenn du das nächste Mal kommst, bring bitte die Schriftrollen, die Bücher und meinen Mantel mit. Und ich bin fest davon überzeugt, ich habe einige Kommentare gewälzt. Es gibt also wirklich Theologen, die sich Gedanken darüber machen, was dieser Vers jetzt wirklich bedeuten soll. Also da kommen die abgefahrensten Theorien bei rum und was will Gott uns durch diesen Mantel sagen? Und echt die abgefahrensten und blödesten Auslegungen zum Teil. Und was macht man halt als normaler Leser? Man denkt sich, okay, ist nebensächlich, tue ich beiseite. Wir überlesen oftmals diese Kleinigkeiten, die am Anfang und am Ende eines Briefes geschrieben sind, die vielleicht wirklich an eine Einzelperson gedacht sind. Man überliest das und ich möchte mit euch heute mal so ein Grußwort genauer angucken, weil da steckt auch was für uns drin. Ich glaube, dass Gott auch dadurch reden kann und ich habe in einem Kommentar gelesen, dass auch durch diese Geschichte mit den Büchern und dem Mantel, den er mitbringen soll, wenn er das nächste Mal kommt, dass da jemand auch wirklich gesegnet wurde draus. Weil er war nämlich am Überlegen, ob er seine Bibliothek verkaufen soll, also seine ganzen Bücher. Und dann liest er diese Bibelstelle in einer täglichen Lese und denkt sich, okay, die Bücher sollte ich vielleicht dann doch behalten, die könnten wichtig sein. Also Gott spricht auch durch diese Nebensächlichkeiten. Hier ein Brief von Paulus an Timotheus mit einem persönlichen Rat, einer persönlichen, liebevollen Anweisung und ich glaube auch ein Rat Gottes an uns. Wenn ihr Bibel habt, könnt ihr die aufschlagen, mitlesen. Das steht im 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Diese Ermahnung lege ich dir ans Herz, mein Sohn Timotheus. Im Gedanken an die prophetischen Worte, die einst über dich gesprochen wurden, durch diese Worte gestärkt, kämpfe den guten Kampf, gläubig und mit reinem Gewissen. Schon manchen haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Dieser kurze Satz an Timotheus, da sind Ratschläge drin und ich glaube, die gelten auch für uns. Der erste Ratschlag, den Paulus Timotheus gibt, ist: Verfolge deine Vision. Denke an deine Vision. Timotheus war ja damals in dieser Gemeinde in, kein Wolfgang hier, wo war er nochmal? In Pusumuckel. Timotheus war irgendwie von zurückgelassen worden in Pusumuckel, das ist in der Nähe jetzt irgendwo bei Ephesus, glaube ich. Zumindest da im asischen Raum. Da ist er zurückgelassen worden als Apostel, als Gemeindeleiter sozusagen. Und er ist in diesen Dienst reingekommen durch prophetisches Wort. Gott spricht durch Propheten in das Leben von Timotheus und sagt rein, du bist mein Leiter, du sollst diese Gemeinde voranbringen, du sollst hier dienen. Er gibt ihm eine Vision. Er zeigt ihm das Ziel, was Gott mit ihm vorhat. Und Gott sondert ihn aus. Gott hat etwas Besonderes mit ihm vor. Und er wird durch Gott bevollmächtigt, durch dieses prophetische Reden, auf das sich hier Paulus bezieht. Timotheus hat Klarheit über seine Aufgaben, über seine Ziele im Leben. Und genauso hat jeder von euch, jeder von uns, besondere Aufgaben von Gott. Jeder von uns. Jeder hat eine besondere Vision auf dem Leben, weil, ob wir das nur sehen oder noch nicht sehen, weil Gott hat ja etwas mit uns vor. Und wenn wir das gezeigt bekommen, dann ist das unsere Vision, das, was wir tun wollen, das, was wir tun sollen. Dafür bist du, dafür bin ich geschaffen. Egal, ob wir das wissen oder nicht, diese Sache besteht. Klar, erste Berufung, klar, Kind Gottes sein. Das wissen wir alle. Wir sollen Kinder Gottes sein. Das ist das Wichtigste. Johannes 10 steht, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Kind Gottes sein, das ist unsere Berufung. Aber ich glaube, gleichzeitig haben wir alle persönliche Aufgaben, persönliche Berufungen und persönliche Dienste. Wenn das nicht bekannt ist, wenn du nicht weißt, was Gott eigentlich von dir will, was deine Vision über deinem Leben ist, dann such danach, dann bete drum, dann frag Gott, dann such in der Bibel, dann such danach. Es ist wichtig, weil das gibt dir eine Richtung, das gibt dir ein Ziel, das gibt dir etwas, worauf du hinarbeiten kannst. Ich glaube, genauso unsere Gemeinde hat eine Vision, hat ein Ziel, und das ist nicht nur schöne Godis machen. Also ich bin ja schon total glücklich darüber, dass unsere Godis cool sind, aber ich glaube, das ist nicht die Hauptaufgabe, das ist eine Teilaufgabe von uns. Und nicht nur, dass wir schöne Hauskreise haben oder einen schönen Lobpreis oder eine schöne Predigt, wenn der Storch mal hier predigt, oder schöne Konzerte, wenn der Kribbel richtig abgeht und Konzerte vorbereitet. Das sind schöne Dinge, um die wir uns kümmern, aber das ist nicht die Hauptvision unserer Gemeinde. Wir haben ein großes Ziel, was dahinter steht. Weiß irgendjemand unsere Gemeindevision außer Tillmann schon auswendig? Tillmann weiß die, das weiß ich. Wir wollen in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene von Menschen bauen, die Jesus nachfolgen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Das ist die Vision, die über den Jesus Freaks Remscheid steht. Das ist unser Gemeindeziel. Das sollte eigentlich jeder auswendig können von unserer Gemeinde. Die Gäste sind fein raus. Das ist unser Gemeindeziel. Daran sollten wir uns immer erinnern. Dass wir uns daran erinnern sollen? Oder wo diese Vision steht? Die wird immer wieder von Storch, von den Ältesten, jetzt auch von mir, immer wieder in den Umlauf gebracht. Und die liegt so, ja genau, also du kannst es eigentlich gar nicht übersehen. Wer hat das überhaupt gefragt, damit ich petzen kann? Wer ist das? Genau. Okay, da hast du Glück gehabt. Diese Vision, also du hast Glück gehabt, dass es noch nicht... Dass du neu bist, weil da musst du es noch nicht wissen. Jetzt weißt du es, nächstes Mal frage ich dich ab, okay? Also, diese Vision sollten wir immer vor Augen haben, wenn wir hier Gemeinde bauen. Diese Vision sollten wir vor Augen haben und genauso auch in unserem persönlichen Leben. Paulus sagt zu Timotheus, vergiss nicht das Reden Gottes über deinem Leben. Vergiss nicht, was Gott dir gesagt hat, was passieren soll. Und er sagt, das soll dich stärken für den guten Kampf. Dieses Reden Gottes soll dich stark machen. Wenn Gott dir sagt, was er mit dir vorhat, das gibt Kraft, das auch wirklich durchzusetzen. Weil du weißt, der allmächtige Gott steht dahinter. Der will das. Paulus weiß von Timotheus, oder weiß, dass Timotheus wirklich Ausdauer für seinen Dienst braucht. Also Leiterschaftsdienst ist kein Dienst, der immer leicht ist. Ich glaube, damals auch in diesen Gemeinden war es nicht ganz so easy. Teilweise ist es heute noch nicht. Und er weiß, er braucht Kraft, eine Kraftquelle, um durchhalten zu können. Das ist kein 100-Meter-Sprint, das ist ein Marathonlauf. Und es gibt keine Kraftquelle, die stärker ist als das Reden Gottes. Das direkte Reden Gottes in ein Leben rein. Ich glaube, wir sollen nicht einfach in den Tag reinleben. Es ist total schön zu sagen, morgens früh, oh Gott, ich bin gespannt darauf, was du mir heute vor die Füße wirft, wo ich mal ein bisschen Dienst machen kann oder wo ich irgendwo ein Segen sein kann oder was du für eine Erkenntnis für mich hast oder so. Ich bin gespannt darauf, das ist total schön. Das ist auch wirklich, mach das ist gut. Aber hinter dieser Haltung sollte doch immer noch eine Zielstrebigkeit sein. Etwas, was in eine Richtung geht, was in eine Vision geht. Und dieses Ziel, das sollte man verfolgen. Zielstrebig, nie aus den Augen verlieren. Und damit man das Ziel auch erreicht, braucht man Vision. Ein Beispiel dazu, 1953 hat Edmund Hillary den Mount Everest bestiegen. Es ist ein recht hoher Hügel, genau genommen der größte, und da war damals noch keiner drauf. Gut, jetzt streiten sich einige drum, es mag vielleicht schon jemand vorher, aber wir nehmen jetzt Eddie. Eddie Er hat ein Bild vor Augen. Er möchte auf diesem höchsten Berg stehen. Keiner weiß, ob man das irgendwie da oben überhaupt verpacken kann. Man weiß, dass man irgendwie kaum Luft kriegt in der Höhe oder gar nicht mehr. Schon 1000 Meter unter dem Gipfel kriegt man keine Luft mehr. Er weiß, dass es eine unglaubliche Anstrengung ist, aber er hat eine Vision. Er sieht sich auf dem höchsten Berg der Welt stehen. Und angetrieben von dieser Vision, von diesem Ziel, bereitet er sich jahrelang darauf vor. Und das ist ja nicht einfach so, dass so wie heutzutage, ist ja auch heute noch kompliziert, aber so hinfliegen, bisschen Knete latzen, irgendjemand organisiert das, dann steigst du da hoch, wieder runter und wieder nach Hause. Naja, etwas abgekürzt gesagt. Früher war das wirklich kompliziert. Die Einreisegenehmigung, da gab es keine Sherpa-Bund, so nach dem Motto, der schon darauf wartet, dass so ein blöder Touri da hoch will. Es war super kompliziert. Und wenn er nach Jahren Vorbereitung diese ganzen Sachen am Fuß des Berges hat, dann sieht er plötzlich auch noch diesen riesigen Berg vor sich. Und da will er hoch. Und das Wetter macht Probleme. Und noch ein Versuch und noch ein Versuch und dann wieder runter. Und das geht über Jahre hin. Und irgendwann schafft er das. Irgendwann ist er oben. Und Kraft für diese langwierige, kräftezehrende Sache, die Vorbereitung, den Aufstieg, dieses ganze Drumherum, was wirklich über Jahre gedauert hat, war seine Vision. Hätte er die nicht gehabt, hätte er sich irgendwann gefragt, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Was mache ich hier? Neuseeland ist so schön, da gibt's auch ein paar Hügel, warum bleibe ich nicht da? Er hatte eine Vision, er hatte eine klare Vision vor seinem inneren Auge. Und das hat ihn da hochgebracht. Ein anderes Beispiel. Glaubst du, ich würde immer noch essen ohne Ende, wenn ich nicht schon den Kindheitstraum hätte, irgendwann beweisen zu können am eigenen Leib, dass Masse das Licht krümmen kann? Es war ein Scherz, okay. Okay, kleiner Physikerscherz. Okay, ja, man hört das immer, aber man will das ja mal irgendwann beweisen. Wenn du genug Masse zusammen hast, soll das gehen. Ich will es ausprobieren. Entschuldigung, Linda. Mach das ruhig, genau. Hey, das war ein Scherz. Paulus, sein Rat an uns ist, zieh Kraft aus den Plänen Gottes, die er dir zeigt. Zieh Kraft aus diesen Visionen. Verlier nie dein Ziel aus den Augen. Lass dich von nichts davon abbringen, was Gott mit dir vorhat. Wenn er über dein Leben spricht, dann lass dich dann von nichts abbringen. Wenn du dieses Ziel verlierst, dann wirst du kraftlos. Dann wirst du ziellos. Dann irrst du von einem Tag zum nächsten einfach umher. Der zweite Rat an Timotheus ist, kämpfe den guten Kampf. Also, kämpfe den guten Kampf ist im Deutschen übersetzt und da steht dann auch wirklich, Bengel übersetzt das mit Kriegsdienst, da steht wirklich so ein Wort drin, wie Kriegsdienst im Griechischen. Der Dienst im Kampf gegen den Teufel. Der Dienst in der Armee Gottes. Also ich weiß, dass hier Pazifisten und Ex-Zivis Wehrdienstverweigerer sind. Die haben es nicht so mit Kampf und Armee und sowas. Aber dann vielleicht stellt euch das so vor wie der Kampf mit senilen, starrköpfigen Alten im Altersheim oder so. Sowas zum Beispiel. Oder Frauen, die weder Wehrdienst noch Zivildienst machen müssen. Stellt euch Samstagnachmittag Sonderangebotsschau auf dem Wühltisch im Lidl in Remscheid Süd vor. So ein Kampf. Und der Mann erwartet, dass er irgendwas nach Hause bringt. So, das ist dann der Treuedienst. Ich persönlich mag diese Bundeswehr-Erinnerung, die ich gemacht habe, auch nicht. Ich stelle mir dann lieber so Braveheart vor oder sowas. Irgendwas in diese Richtung. Aber es geht um Kampf, Leute. Es geht um Kampf. Kämpfe den guten Kampf. Dieser Ausdruck beschreibt es wirklich gut, was wir tun sollen, was wir tun müssen. Das bedeutet Jüngerschaft. Das bedeutet Nachfolge. Das bedeutet, den Plan Gottes für einen selber umzusetzen. Timotheus soll das gläubig tun. Gläubig heißt nicht, ich glaube immer an Gott, ich verlasse ihn nicht, sondern hier steht das griechische Wort Pistis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Pistis. Naja, dieses gläubig heißt ein Treueverhältnis zwischen zwei Bündnispartnern. Ein Treueverhältnis. Du hast einen Bund mit Gott. Und da gibt es beiderseitige Verpflichtungen. Jeder erwartet was von dem anderen. Das ist ein Bund. Und gläubig den Kampf zu kämpfen, heißt treu Jesus nachzufolgen. Treu zu sein. Zu dem zu stehen, was man mal versprochen hat. Seinen Part zuverlässig auszuführen. Das bedeutet es. Bei Timotheus ist es Irrlehre bekämpfen. Die apostolische Lehre oben halten, gesund halten, rein halten, dass es nicht verwässert wird. Er soll lehren, er soll unterrichten, er soll eine Gemeinde leiten. Das ist sein Kampf, das ist sein Dienst. Bei mir ist es Predigen und ich behaupte mal Lobpreisen, da lässt sich aber musikalisch noch drüber streiten. Aber ich glaube, dafür bin ich da. Das ist so mein Job. Und das ist mein persönliches Schlachtfeld im Kampf. Und jeder hat auch so einen anderen Schlachtfeldabschnitt im Kampf gegen den Feind. Es soll ja nicht nur Musiker oder Prediger sein oder im Kriegsbild nicht nur Panzerfahrer. Du musst ja auch jemanden haben, der den Panzer wieder auftankt, so nach dem Motto. Ne? Jeder hat seinen Platz auf dem Schlachtfeld. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber jeder von uns ist Jünger und jeder von uns hat einen Dienst und hat auch sollte eine Gemeinde haben. Ich glaube, dass die Ortsgemeinde, in der man lebt, in der man sein Christsein lebt, wirklich, wirklich wichtig für einen ist. Es ist wichtig, irgendwo fest verbunden zu sein mit dem Leib, verbindlich verbunden zu sein mit dem Leib. Ich weiß nicht, in welche Gemeinde du gehst oder ob du immer nur mal da reinschaust und dein Christsein für dich lebst. Es ist gut, verbunden zu sein mit einer Ortsgemeinde. Und da hast du einen Dienst drin. Das ist dein Kampf. Und natürlich deine persönliche Berufung. Bill Heibels, der krasse Gemeindebauer, hat mal gesagt, Gemeinde, in seinem neuesten Buch, Gemeinde ist die einzige Hoffnung für diese Welt. Die Ortsgemeinde. Die einzige Hoffnung. Die einzige Ort, wo man Gott wirklich dauerhaft erleben kann, wo man in der Beziehung zu Gott wachsen kann, wo man versorgt wird, wo es einem gut geht. Dafür sind die Ortsgemeinden da. Und die sind wirklich wichtig. Und deshalb sollten wir da alle Kraft reinstecken. Wir sollten da alle Kraft reinstecken. Wir sollten unsere Energie nicht vergeuden. Es gibt keine andere Hoffnung als der Leib Christi, als Jesus Christus. Und deshalb verliere ich deine Vision nicht aus den Augen und kämpfe zuverlässig deinen Kampf auf deinem Schlachtfeld in deiner Ortsgemeinde. Ja, der dritte und letzte Punkt, oder Rat, den Paulus ihm da in diesem Abschnitt gibt. Er sagt, hör immer auf dein Gewissen. Hör auf dein Gewissen. Kämpfe den guten Kampf gläubig und mit reinem Gewissen, steht da. Die Stimme im Herzen, und jetzt müssen die Charismatiker bitte zuhören, die Stimme im Herzen, die man gelegentlich hört, ist nicht immer der Heilige Geist. Ich weiß nicht, ob ich euch was Neues erzähle. Also gerade die charismatische Liga. Es ist nicht immer der Heilige Geist, die Stimme im Herzen ist auch unser Gewissen. Da gibt es noch diese Stimme. Das Gewissen ist von Gott gegeben und es ist ein Instrument, was abwägt zwischen der Erkenntnis über Gut und Böse und dem, was wir tun. Und wenn es da eine Spannung zwischen gibt, dann meldet sich das Gewissen, sagt, halt, hier stimmt irgendwas nicht. Dafür ist das da. Das fühlt sich dann mies an. Ich hoffe, du hast das noch nie erlebt, aber könnte ich mir vielleicht bei jedem von uns vorstellen. Dieses Gewissen ist dazu da, um uns davon abzuhalten, vom richtigen Weg abzukommen. Schiffbruch bedeutet nicht immer, dass wir abfallen, dass wir von Christus uns lossagen, dass wir dann irgendwie Satanisten werden oder was weiß ich was, in der Hölle vergammeln hinterher, sondern Schiffbruch kann auch bedeuten einfach nur Stillstand, Zielverfehlung. Fallen, aus dem Dienst rausfallen zum Beispiel. Und natürlich im schlimmsten Falle auch vom Glauben abzukommen. Und davor soll uns das Gewissen bewahren. Zum Beispiel, vielleicht kennt das der eine oder andere, ich kenne das, diese Stimme im Herzen, die sagt, verbring doch mal Zeit mit Gott. Es gibt so Phasen in meinem Leben, da tue ich das zu wenig. Man meldet sich mein Gewissen, weil mein Erkenntnis weiß ja, es ist gut, Zeit mit Gott zu verbringen. Mein Handeln sieht dann anders aus. Mein Gewissen meldet sich, hey, es wäre vielleicht mal gut, Zeit mit Gott zu verbringen. Das tut dir gut, das baut dich auf, du kommst weiter, du kennst diesen herrlichen Schöpfer noch mehr. Das ist einfach nicht schlecht. Mach das doch mal. Das ist so das Gewissen, was sich da meldet. Und das lässt uns merken, dass irgendwo da dann doch noch Defizite sind. Und darauf sollen wir hören, sagt Paulus. Wir sollen uns von unserem Gewissen leiten lassen. Dafür hat Gott uns das Gewissen geschenkt, damit wir selber auch Entscheidungen treffen können. Unser Gewissen soll rein sein. Es soll rein sein. So, dass wenn heute der Herr wiederkommen würde, dass wir sagen können, hey, nach meinem Gewissen, es ist alles gut gelaufen. So unterm Strich bin ich, ja, es ist gut gewesen. Das sollen wir versuchen. Handel so, wie du weißt, dass es richtig ist. Der dritte Rat. Also, bewahre deine Vision im Herzen. Verliere nie aus den Augen, was Gott über dein Leben spricht. Schreib es dir auf. Das machen viele, weil man sich nach Jahren nochmal neu erinnern muss. Schreib dir auf, was Gott gesagt hat. Das ist eine Kraftquelle. Und dann kämpfe diesen Kampf. Verfolge dieses Ziel. Und achte darauf, dass du mit reinem Gewissen durch den Tag läufst. Wenn dir dieses Gewissen sich meldet, dann tu was. Amen. Gott, ich möchte dir danken, Vater, dass du in unser Leben reinsprichst, dass du zu unserer Gemeinde sprichst, zu unseren Ältesten, dass du in unser persönliches Leben reinsprichst, dass du einen Plan mit uns hast und dass du uns das auch wirklich zeigen willst, Gott. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Vater, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns auch wirklich in die Erkenntnis reinführt, der uns deine Sachen aufdröselt, dass wir erkennen können, was du uns auch sagen willst. Manchmal ist es ja auch ein bisschen Mosaik. Vater, ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der sowas wie eine persönliche Vision noch nicht hat, dass du ihm die schenkst. Dass du ihm zeigst, wo das Ziel ist, worauf man zuarbeiten soll. Vater, ich möchte dich bitten für die, die ihre Vision aus den Augen verloren haben. Die seit Jahren vielleicht rumdümpeln, ein Ziel hatten und das einfach nicht mehr verfolgen. Obwohl es von dir ist, Gott. Mach ihnen das neu, frisch, lebendig, feurig in ihr Herz rein. Ich möchte dich bitten, Gott, dass du uns den Mut gibst, auch immer auf diese Stimme des Gewissens zu hören. Dass wir den Mut haben, umzusetzen, ja, was unser Gewissen uns sagt. Ja, Amen. Amen. So, wir haben jetzt noch